Es ist der 25. September 1983. Stanislav Petrov beginnt seinen Dienst. Er ist Oberstleutnant der Sowjetarmee und in dieser Nacht ist er verantwortlich für die satellitengeschützte Überwachung des gegnerischen Luftraums. Sollte es Raketenstarts des Gegners der USA geben, ist er derjenige, der die Alarmierungskette auslösen muss. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg. Es gab zuletzt wieder Provokationen auf beiden Seiten. Die Lage ist sehr angespannt. Die Nacht, sie bleibt vorerst ruhig, wie gewöhnlich. Doch dann, auf einmal, kurz nach Mitternacht, der Alarm. Einer der Satelliten meldet einen Raketenstart in Nordamerika, in Montana. Und jetzt lag es an ihm, die Situation richtig einzuschätzen. Er wusste genau, es blieben nur 28 Minuten, bis über einen Gegenschlag entschieden sein musste. Reagieren Sie darauf oder nicht? Wenn Sie nicht reagieren, dann wären die amerikanischen Raketen bereits eingeschlagen innerhalb dieser 28 Minuten und Ihre Handlungsoption, die Sie dann noch haben für einen Gegenschlag, wäre durch die zerstörte Infrastruktur bereits sehr beschränkt. Was tun? Sein Vorgesetzter erwartet eine Einschätzung von ihm. Er möchte wissen, was los ist. Stanislav war das erste Glied in der Alarmierungskette. Er konnte nicht alleine über einen Gegenschlag einfach entscheiden. Aber er stellte die Weichen. Bestätigte er den Alarm, würde die Alarmierungskette fortgesetzt. Eine Entscheidung über einen Gegenschlag würde aufgrund seiner Einschätzung getroffen werden. Und er meldet Fehlalarm. Nein, er kann es sich nicht vorstellen, dass ein Erstschlag nur mit einer Rakete stattfinden würde. Das passt nicht zum Konzept. Nein, es muss ein Fehlalarm sein. Doch noch während er den Fehlalarm an seinen Vorgesetzten meldet, weitere Alarme, weitere Starts, mehrere Raketen. Er bleibt bei seiner Einschätzung. Nein, es ist ein Fehlalarm. Die nächsten Minuten, sie werden zeigen, ob er recht hat. Falls er die falsche Einschätzung getroffen hat, hätte das sehr schlimme Konsequenzen. Seinem eigenen Volk würden wichtige Möglichkeiten der Verteidigung genommen werden. Ja, vielleicht wäre er schuld, wenn die Sowjetunion den Krieg verliert, der vielleicht in dieser Nacht beginnt. Er zweifelt, aber er bleibt fest entschlossen. Nein, ich bleibe bei meiner Einschätzung, es ist ein Fehlalarm. In wenigen Minuten würden die Raketen die Reichweite des Bodenradars kommen. Dann wüsste man, woran man ist. Und dann die Bestätigung seiner Einschätzung. Das Bodenradar, es meldet keine Raketen. Die Sonne geht auf am 26. September und kaum einer ahnt, wie knapp die Welt in dieser Nacht vor einem Atomkrieg stand. Ein einzelner Mann hatte die richtige Entscheidung getroffen, und eine Eskalation verhindert. Sehr wahrscheinlich würde dieses Europa, in dem wir heute leben, nicht so existieren, wäre in dieser Nacht eine andere Entscheidung getroffen worden und der Gegenschlag erfolgt. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass es eine Reflexion von Sonnenstrahlen einer einzelnen Wolke war, die die falschen Alarme ausgelöst hatte. Warum erzähle ich euch diese wahre Begebenheit heute Morgen? Das ist tatsächlich so passiert. Warum erzähle ich das? Mir geht es hier nicht darum, um Stanislav Petrov als einen besonderen Helden zu würdigen. Und auch will ich niemanden in dieser Zeit, in der wir jetzt heute leben, Angst machen. Im Gegenteil. Ich finde, an dieser Geschichte kann man sehr, sehr gut sehen, wie Gott nichts entgleitet. Wie Gott einen einzelnen kleinen Menschen dazu gebraucht, etwas unglaublich Großes zu bewirken oder in dem Fall etwas Furchtbares zu verhindern. Da finde ich, kann Stanislav durchaus ein Vorbild sein. Gott hat ihn, vermutlich ohne dass er es wusste, ich weiß nicht, ob er Christ ist, man kennt nicht so viel über ihn, Gott hat ihn als sein Werkzeug gebraucht. Er selbst, er hat fest entschlossen und ohne Rücksicht auf sich selbst gehandelt. Er hat nicht auf sich geachtet. Eine Fehlentscheidung, nämlich, dass doch tatsächlich Raketen ranfliegen würden, Das hätte ihm mindestens die Karriere gekostet, vermutlich aber eher das Leben. Er hätte natürlich auch anders entscheiden können und sagen, hey, ich schiebe die Verantwortung von mir. Ich gebe den Alarm einfach so weiter. Ich bestätige die Meldung. Die Entscheidung eines Gegenschlags liegt ja nicht in seiner Hand. Diese Entscheidung hätten die obersten Befehlshaber treffen müssen. Ihm würden doch keinerlei Konsequenzen drohen. Er hätte ja nur anhand der Datenlage und anhand der Anordnung gehandelt. Aber er wusste, diese Entscheidung würde aufgrund seiner Einschätzung getroffen werden. Und er stellte sein persönliches Wohl hinten an und er übernahm die Verantwortung. Gott gebrauchte ihn, auch wenn er nichts davon wusste. Und ich möchte uns heute Morgen einen besonderen Mann in der Bibel anschauen. Auch ein Mann, der Verantwortung übernommen hat und entschlossen gehandelt hat. Trotz Gefahren, trotz Widerstands. Und ihr seht es im Hintergrund, es geht um Nehemia. Bevor wir gleich ein Stück seiner Geschichte lesen und dann dort etwas tiefer eintauchen wollen, will ich uns ganz kurz mit hineinnehmen, wer eigentlich dieser Nehemia ist und wo wir uns aktuell in der Geschichte befinden. Nach dem Tod König Salomos teilte sich Israel in das Nord- und Südreich. Das Nordreich Israel wurde um 720 vor Christus durch die Assyrer besiegt und die Israeliten wurden nach Assyrien verschleppt. Das Südreich Juda bestand erst noch weiter, aber etwa 100 Jahre später wurde auch Juda von den Babyloniern besiegt und die Bevölkerung nach Babylon ins Exil verschleppt. Die Stadt Jerusalem und sogar der große Tempel wurde dann von den Babyloniern zerstört. Die Babylonier selbst wiederum wurden 539 vor Christus von den Persern besiegt. Der persische König Kyros beendete daraufhin das Exil von Israel und Juda. Er erlaubte allen wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Er sagt, ihr könnt wieder zurückgehen. Ich möchte keine Völker in meinem Reich unterdrücken. Geht zurück in eure Heimat. Außerdem war es ihm wichtig, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Die persischen Könige waren sehr offen, was Religion anging. Und sie sagten, hey, wir möchten, dass diesem Gott des Himmels, den die Juden anbeten, dass ihm wieder ein Tempel gebaut wird. Also griff er in die Staatskasse und schickte die Juden in ihre Heimat zurück, dass sie diesen Tempel wieder aufbauen. Viele aus dem jüdischen Volk kehrten auch daraufhin in ihre Heimat zurück. Allerdings nicht alle. Es gibt einige, die nicht zurückkehrten, die eine neue Heimat gefunden hatten. Aus den Büchern Esther, Esra und auch Nehemia wissen wir auch, dass es einige Juden gab, die es auch zu was gebracht hatten, die durchaus hohe Positionen und großes Ansehen am Hof der persischen Könige besaßen. Es ging ihnen gut und sie kehrten nicht mit den anderen in ihre zerstörte Heimat zurück. Und zu diesen Menschen gehörte auch Nehemia. Er war immer noch in Susa, der Hauptstadt Persien. Und die Rückkehr der ersten Juden war aus dem Exil, das war mittlerweile schon ca. 80 Jahre her. Das hatte er mit Sicherheit nicht miterlebt, diesen Anfang der Rückkehr. Nehemia lebte nach wie vor in Susa und er war in einer hohen Position. Er war der Mundschenk des Königs Artaxerxes. Kaum jemand wie er kam dem König so nahe. Kaum jemand musste der König so vertrauen wie ihm. Nehemia hatte es tatsächlich zu etwas gebracht. Angestellter am Königshof mit direktem Zugang zum König. Hey, es gab für ihn doch gar keinen Grund, dieses Leben in Susa aufzugeben und in dieses zerstörte Juda zurückzukehren. Dass er zudem ganz sicher noch nicht einmal kannte. Vielleicht war er mal zu Besuch, das wissen wir gar nicht, aber er kannte es gar nicht als seine Heimat. Er war unter der persischen Regierung aufgewachsen. Er war dort geboren. Sein Umfeld hatte er hier in Susa. Juda, ja, das war die Heimat seiner Vorfahren, aber nicht seine. Trotzdem interessierte sich Nehemia sehr für diese Heimat seiner Vorfahren. Wohl aufgrund seines Glaubens. Wir lesen davon, dass er ein sehr gläubiger Mann war. Und in Jerusalem, ja, das war so dieser Sehnsuchtsort für viele, für die gläubigen Juden war es der Sehnsuchtsort. Dort stand dieser wiederaufgebaute Tempel. Dort konnte man Gott anbeten und ihm Opfer bringen. Das war hier in Susa, es war nichts unmöglich. Die Sehnsucht nach Jerusalem, sie war da. Und als dann sein Bruder Hanani von einer Reise nach Juda zurückkommt, erkundigt sich Nehemia bei ihm über den Zustand des Landes. Hey, erzähl mir mal, wie ist es eigentlich jetzt gerade? Wie viel ist denn schon wieder aufgebaut? Aber sein Bruder hat nichts Gutes zu berichten. Sein Bruder berichtet ihm davon, dass das Land nach wie vor zerstört ist. Die Menschen dort in großem Unglück und in Schmach leben. Ja, die Stadt Jerusalem, sie lag immer noch schutzlos, ohne Mauern und völlig zerstört da. Und das erschütterte Nehemia zutiefst. Er weinte und trauerte über diesen Zustand Jerusalems. Nehemia fastete und betete tagelang. Er klagte vor Gott, klagte er über den Zustand. Und er macht auch deutlich, woher kommt das? Woher ist das, dass dieser Zustand überhaupt so gekommen ist, dass Jerusalem überhaupt besiegt werden konnte? Er bekennt es. Ja, es war das Fehlverhalten seines Volkes. Sie sind schuld an dieser Zerstörung. Und er fleht, dass Gott ihm doch eine Möglichkeit öffnet, dass er mit dem König über diese Situation reden könnte. Er fleht er tatsächlich für und sagt, ich möchte mit dem König darüber reden. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt heute Morgen in die Geschichte Nehemias einsteigen wollen. Wir sind genau hier. Nehemia hat getrauert, gefastet, gebetet und er kommt nun wieder zu seinem Dienst als Mundschenk an den Hof des Königs. Lasst uns auch miteinander aus Nehemia 2 die Verse 1 bis 10 lesen. Nehemia 2 ab Vers 1. Es war im 20. Regierungsjahr des König Artaxerxes im April. Als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihn dem König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, dich belastet etwas anderes. Ich erschrak heftig und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Der König sagte, und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir deinem Diener vertraust, dann sende mich doch nach Judäa, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Statthalter der West-Euphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. So kam ich zu den Statthaltern der West-Euphrat-Provinz und überreichte ihnen die Briefe des Königs, der mir übrigens eine Reitertruppe mitgegeben hatte. Der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass da ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Ich bin etwas erkältet, aber keine Sorge, ich habe mich noch getestet, es ist alles gut, es ist nur Schnupfen. Ja, Nehemia war in seinem Dienst als Mundschenk. Der Wein, er wurde gebracht und er füllte dem König seinen Becher und reichte dem König den Becher. Nehemia kannte alle Vorgaben und er kannte auch die Eitelkeiten der persischen Könige. Und so erschrak er, als ihn auf einmal der König anspricht. Der König selbst spricht ihn an. Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch etwa nicht krank? Nein, dich belastet etwas anderes. Nehemia erschreckt hier richtig. Aber warum? Es ist doch eigentlich, hey, voll cool. So einen Chef wünscht sich doch jeder. so einen Vorgesetzten, der auch auf das persönliche Wohlbefinden mal eingeht und sagt, hey, du siehst doch gerade echt nicht gut aus, was ist denn los mit dir? So einen Chef wünscht man sich doch eigentlich. Aber wir müssen wissen, Vorsicht, die persischen Könige, die waren etwas speziell. So gutmütig und tolerant sie sich auch präsentierten, ja, sogar Exil der Juden auflösen, den Tempelbau aus der Staatskasse bezahlen, so grausam konnten sie auf der anderen Seite sein, wenn man ihnen nicht mit dem Respekt den Respekt entgegenbrachte, den sie für sich einforderten. Von Esther wissen wir, die war Ehefrau des Königs, sie hat den König geheiratet, sie war die Königin in Persien. Dass selbst sie als Ehefrau, als Königin, war es ihr nicht erlaubt, ungefragt vor dem König zu erscheinen. Wer das tat, der spielte mit seinem Leben. Mit etwas Glück, dann hatte der König einen guten Tag und streckte einem das Zepter entgegen und dann durfte man am Leben bleiben. Wenn er das nicht tat, kamen die Wachen und das Leben war zu Ende. Von daher war es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee von Nehemia, als einer seiner engsten Mitarbeiter mit direktem Kontakt zum König, krank oder sehr traurig, auf die Arbeit zu kommen. Ein kranker Mitarbeiter im direkten Umfeld des Königs, der so eitel ist? Oder auch ein trauriger Mitarbeiter? Ich meine, er suchte sich ja aus, mit wem er sich umgibt. Umgebe ich mich mit den traurigen Leuten? Nehemia hatte sich da bisher auch immer sehr viel Mühe gegeben. Das lesen wir, dass er noch nie traurig ihm gegenüber kam. Er ist noch nie traurig auf Arbeit gekommen. Er ist noch nie krank auf Arbeit gekommen. Er hat sich da immer sehr, sehr große Mühe gegeben. Es sollte ja bloß nicht dieser Eindruck entstehen, dass er es nicht gut mit dem König meinte. Doch jetzt konnte er nicht anders. Nein, Nehemia konnte seine Trauer einfach nicht überspielen. Der König bemerkt es und spricht ihn darauf an. War jetzt alles vorbei? Würden die Wachen in wenigen Minuten seinen toten Körper raustragen? Nehemia ergreift das Wort und rechtfertigt sich, aber er bleibt dabei sehr respektvoll. Er sagt, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen und ihre Tore verbrannt sind. Das ist eine sehr, sehr mutige Aussage. Nehemia setzt hier alles auf eine Karte. Er hatte um den richtigen Zeitpunkt gebetet, um eine Chance, um sein Anliegen vor dem König zu bringen. Jetzt war sie da. Und Nehemia war fest entschlossen, diese Chance zu nutzen. Ja, es war für ihn die einzige Chance, um etwas für seine Heimat zu tun. Er ergreift sie, ohne darauf zu achten, welche Konsequenzen das für ihn haben könnte. Der König reagiert, wie man es eben nicht erwartet hätte. Er fragt ihn nochmal, und was ist deine Bitte jetzt? Unglaublich. Kein Zornesausbruch, kein Rauswurf. Der König des persischen Weltreichs fragt seinen Diener, seinen Mundschenk, nach seiner Bitte. Gott handelt hier. Und das weiß eben auch Nehemia. Er schickt ein Stoßgebet zu Gott und er geht in die Vollen. Er sagt zum König, ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Eine ganz schön brisante Bitte. Vor nicht mal 100 Jahren war unter dem persischen König Kyros der Wiederaufbau Jerusalems mit Waffengewalt eingestellt worden. Die feindlichen Statthalter rund um Israel und Juda hatten diesen Baustopp veranlasst. Sie hatten den damaligen König darauf hingewiesen, was für eine Gefahr von einem befestigten und fast uneinnehmbaren Israel für den König entstehen würde. Diese Stadt, sie könnte sich nach ihrem Wiederaufbau gegen ihn auflehnen. Jetzt steht Nehemia vor dem König, sind zwei Generationen dazwischen, und er bittet ihn, die Stadt wieder aufbauen zu dürfen. Schon allein die Bitte, nach Jerusalem zu gehen und seine Stellung am Hof aufzugeben, wäre bei einem solchen Herrscher mutig gewesen. Aber Nehemia nutzt die Chance. Er nutzt die Stellung, die er beim König hat. Er ist fest entschlossen, seine Heimat wieder aufzubauen. Und dafür setzt er alles ein. Und wieder erstaunt uns die Reaktion des Königs. Er fragt, wie lange die Reise denn dauern würde, wann er mit der Rückkehr seines Mitarbeiters rechnen kann. Und dann sagt er, ich bin einverstanden. Er lässt seinen Diener einfach ziehen. Er stellt ihn für Jahre von seinem Dienst am Hof frei. In der ersten Geschichte Nehemias wissen wir, dass er am Ende 12 Jahre lang in Jerusalem war, bevor er nur kurz zurückkam und dann wieder nach Jerusalem zurückgegangen ist. Er stellt ihn auf Jahre von seinem Dienst frei und er nennt ihn faktisch zum Statthalter der persischen Provinz Judäa. Also schon mal eine ziemlich gute Reaktion, aber Nehemia reicht es noch nicht. Er hat noch nicht genug. Er hatte alles durchdacht. Er wusste genau, was er braucht. Er war vorbereitet. Er würde Briefe brauchen, die ihn ausweisen und ihm Vollmacht geben, dass man ihn unbehelligt nach Judäa reisen lassen würde und dort arbeiten lassen würde. Und dann, ja, dann braucht er natürlich Baumaterial in Mengen. Er hatte schon rausgesucht und er wusste, wer für den königlichen Wald zuständig war. Und er bat um eine Vollmacht, dass er sich an dem Holz aus dem Wald bedienen konnte. Was lesen wir hier? Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Gott segnete Nehemia und er gab ihm Gelingen in seinem Handeln. Und so kam es, dass sich Nehemia tatsächlich gut beschützt durch eine Leibwache, die ihm der König sogar noch verordnet hatte. So, hey, passt bloß auf meinen Mitarbeiter auf, ich gebe ihm noch eine Leibwache mit, auf den Weg nach Jerusalem machte. Aber auch dort war nicht alles einfach. Der Widerstand gegen Nehemia begann schon bei seiner Ankunft. Der angrenzende Statthalter der Provinz Samaria, Sanballat, und sein Beauftragter Tobia, sie wurden zornig, als sie von Nehemias Plänen hörten. Und es war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen würde. Welche Steine Nehemia in der nächsten Zeit in den Weg gelegt werden würden. Doch Nehemia, er ließ sich von nichts einschüchtern. Soweit zu dem Text, den wir heute Morgen gelesen haben. Und welches Verhalten sehen wir denn hier bei Nehemia? Nachdem Nehemia die schlechten Nachrichten aus Jerusalem erhalten hatte, betete er zuerst. Er brachte seine Trauer, seinen Schmerz zu Gott. Er beklagte das Verhalten seiner eigenen Vorfahren, das sie an den Tag gelegt hatten und die zu dieser Situation überhaupt geführt hatten. Aber er bleibt nicht in dieser Trauer darüber stehen. Nein, Nehemia versinkt hier nicht in Selbstmitleid. Oh, was kann ich als kleiner, armer Mann hier schon anrichten? Nein, bittet Gott um Hilfe und er wird aktiv. Er geht wieder zur Arbeit und ist bereit. Bereit dafür, falls Gott ihm eine Möglichkeit schenkt, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Situation von Jerusalem zu verbessern. Er war bereit, sein eigenes Wohl auf das Spiel zu setzen. Für das Ziel, die Stadt Gottes wieder aufzubauen. Nehemia war fest entschlossen zu handeln, was es auch kosten würde, doch damit noch nicht genug. Als der König ihn nach seiner Bitte fragt, sagt er nicht, hey, wäre vielleicht eine gute Idee, dass wir einen Statthalter in Judäa einsetzen, der die Stadt Jerusalem dann wieder aufbaut. Wäre doch super, wenn wir dort jetzt jemanden finden würden, wir machen mal eine Ausschreibung, vielleicht bewirbt sich jemand, dann schicken wir den nach Jerusalem, der soll das da alles managen, alles aufbauen. Nein, so ist Nehemia nicht drauf. Er sagt zum König, Ich bin bereit, ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Nachdem Nehemia erst bereit war, sein Wohl aufs Spiel zu setzen, um beim König überhaupt für diesen Wiederaufbau von Jerusalem zu werben, war er auch noch selbst bereit zu gehen. Er war entschlossen, er wollte wirklich aktiv werden. Er war bereit, sein Leben am Hof in Susa aufzugeben. Allen Luxus und alles Ansehen, das er hier hatte, es einzutauschen in ein Leben voller Mühen, in einer ungeschützten, in einer zerstörten Stadt, da gab es ja nichts. Und er wusste auch, dass er als quasi Statthalter von Judäa eben nicht auf Abgaben hoffen durfte. Da gab es ja nichts, die Leute waren ja bettelarm. Er konnte ja gar keine Abgaben verlangen von Leuten, die nichts hatten. Nein, er würde sogar noch für seinen eigenen Lebensunterhalt und für den seiner Bediensteten selbst aufkommen müssen. Doch er war bereit, das zu tun. Nehemia brannte dafür, die Stadt und den Tempel wieder Schutz zu bieten. Es war die Voraussetzung für den Wiederaufbau der Stadt. Nehemia ist ein Mann, der aufs Ganze ging. Er ließ sich von Gott als Werkzeug gebrauchen. Er übernahm Verantwortung und ging mutig seinen Weg. Im Vertrauen auf Gott. Vertrauen darauf, dass Gott ihm Gelingen schenken würde. Und wenn wir die Geschichte dann weiterlesen, dann sehen wir, wie er Widerstand begegnet. Er sich aber davon nicht einschüchtern lässt. Nehemia motiviert das Volk und organisiert den Wiederaufbau der Stadtmauer. Sie mussten die Mauer bauen, indem sie in der einen Hand ihr Werkzeug hatten und in der anderen Hand ihre Waffen, um einem möglichen Angriff nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Und Nehemia vollendet das Werk. In nur 52 Tagen bauen sie die Mauer wieder auf und setzen die Stadttore wieder ein. Allem Widerstand zu Trotz. Die Grundlage für eine Neubesiedlung der Stadt war geschaffen. Die Stadt, sie bot danach wieder Schutz, weil ein Mann sich aufgemacht hatte, weil er nicht auf sein eigenes Wohl achtete, weil er Verantwortung übernahm und fest entschlossen war, die Situation zu verändern. Aber was ja auch ganz wichtig ist, Nehemia handelte nie alleine. Nehemia war fest verankert bei Gott. Er besprach sein Handeln mit Gott und er forderte Gott auf, seinen Weg zu bereiten. Als Gott ihm die Möglichkeit einräumt, ist er vorbereitet und ergreift die Chance. Und das finde ich, da ist Nehemia mir echt ein Vorbild. Er ist mir ein Vorbild in seiner Gottesbeziehung, in seiner Entschlossenheit, in seinem Handeln. Und ich wünsche mir, dass Gott auch mir ein solches Verlangen gibt, wie Nehemia es hatte. Ein Verlangen, das trotz allen Widerständen einfach nicht aufhörte und Nehemia so fest entschlossen Gottes Plan umsetzte. Aber was uns die Geschichte Nehemias auch eben auf ganz wunderbare Weise zeigt, Gott hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Und es gibt einen wunderbaren Vers, in den Sprüchen steht er, der genau darauf passt, was wir hier gelesen haben. In Sprüche 21, im Vers 1 heißt es, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Und genau das haben wir bei Nehemia gesehen. Wie Gott das Herz des mächtigen Artaxerxes lenkte, damit er auf die Forderungen seines Mundschenks eingeht. Gott lenkt. Kein Mächtiger dieser Welt kann sich der Macht Gottes entziehen. Wenn Gott es nicht zulässt, dass die Atomraketen gezündet werden, wird niemand auf dieser Welt den Befehl dafür erteilen können. Ja, dann gebraucht Gott vielleicht einen einfachen Menschen, einen Stanislav Petrov, um dies zu verhindern. Er hat die Macht. Wir werden manchmal nicht verstehen, warum Gott in der einen oder anderen Situation nicht eingegriffen hat. Das werden wir nicht immer verstehen, warum Gott nicht dort eingegriffen hat. Auch haben wir nicht die Sicherheit, dass es niemals auf dieser Welt zu einem Atomkrieg kommt. Das wissen wir nicht. Wir haben ganz am Anfang gehört, dass diese Erde vergehen wird. Und wir wissen nicht, was Gott dazu gebrauchen wird, wen Gott vielleicht dazu gebrauchen wird, um diese Erde zu vernichten. Aber wir wissen, dass Gott derjenige ist, der die Fäden in der Hand hat, der alles lenkt. Und wir wissen, dass wir eine Zukunft haben bei ihm, dass es eine neue Erde geben wird, eine neue Welt bei ihm. Wir brauchen uns deshalb nicht zu fürchten. Wir dürfen sicher sein, dass Gott keine Situation entgleitet. Er ist das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und wenn wir uns auch an Karfreitag erinnern, da haben wir das auch schon mal gesehen. Als Jesus gefangen genommen wurde, da hätte man auch sehr gut meinen können, so okay, also jetzt ist Gott wirklich tatsächlich die Fäden aus der Hand gerutscht. Also jetzt ist ihm die Kontrolle entglitten. Das kann ja wohl echt nicht sein, dass Jesus gefangen genommen wird und gekreuzigt. Nein, auch da blieb er derjenige, der handelte. Jesus selbst, obwohl er gefangen war und seine Feinde noch in der Überzahl waren, konnte ihnen tatsächlich auch noch Befehle erteilen. Und man hörte auch noch auf Jesus. Obwohl, sie hatten ja die Mehrzahl, sie hatten die Überzahl, aber sie hörten immer noch auf Jesus. Er hatte immer noch die Souveränität Gottes. Und der vermeintliche Sieg des Bösen am Kreuz, der vermeintliche Kontrollverlust Gottes, er wurde zum größten Sieg der Menschheit. Und das hat Jesus am Kreuz selbst bewiesen. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er lenkt die Herzen der Könige, der Mächtigen, wie Wasserbäche. Es gibt nichts, was ihm außer Kontrolle geraten könnte. Genau diesem König möchte ich gerne und in gleicher Hingabe wie Nehemia folgen. Ich möchte ihm vertrauen, ohne Angst vor dem, ja, was vielleicht noch kommen wird. Es darf der Unterschied sein, wenn wir zu Gott gehören. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir dürfen vertrauen. Wir können fest entschlossen und voller Zuversicht handeln, egal wie die Umstände um uns herum sind. Egal welche Konsequenzen ein Handeln für uns haben wird. Als ein Kind Gottes weiß ich, dass ich zu dem größten aller Könige gehöre und ich mich vor nichts fürchten brauche. Wenn die Angst nicht immer weg ist, aber ich weiß, dass die Angst keine Macht über mich hat. Und ich wünsche mir, dass gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, Menschen um mich herum das eben bemerken, dass ich eine andere Hoffnung habe, dass ich gelassener sein kann mit allem, was wir gerade erleben. Und egal, was da auch noch kommen wird. Weil ich weiß, dass ich zu dem gehöre, der alles in der Hand hat. Nehemia hatte dieses Vertrauen. Nehemia hatte diese Zuversicht. Er hatte dieses Vertrauen und Zuversicht in seinen Gott. Und er wurde von ihm zu Großen gebraucht. Und wir haben noch mehr wie Nehemia. Wir wissen, was Gott selbst durch Jesus für uns getan hat. Das lag bei Nehemia noch über 400 Jahre in der Zukunft. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns diese gleiche Sicherheit und diese Zuversicht gibt, die auch Nehemia hatte. Dass Gott uns dieses gleiche Verlangen gibt, an seinem Reich mitzubauen, das auch Nehemia hatte. Ich bin froh, dass ich in diesen Zeiten diese Sicherheit haben darf. Und Gott bietet diese Sicherheit durch Jesus jedem an. Amen.